Ich lese uns einen Text aus 1. Johannes 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 2, der überschrieben ist mit "Im Licht leben". Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Ja, ich darf jetzt Michael Zimmermann zu mir nach vorne bitten. Und Michael, wir sind gespannt, ja, auf das, was du auch aus diesem Text heraus für uns ziehen wirst. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Nochmal, es ist eingeschaltet, wunderbar. Es kann losgehen. Ja.
Dankeschön.
Wir haben ja als Gemeinden im Sommer mal zusammen hier Gottesdienst gefeiert, als die Reihen ein bisschen leerer waren und ja, ihr genau. Ferien hattet und wir auch Ferien hatten. Und ja, das zeigt, dass wir als Gemeinden auch in dieser Stadt miteinander verbunden sind. Und ja, deshalb freuen wir uns, dass du heute bei uns bist. Und ich möchte für dich beten, ich möchte für uns beten, damit Gott wirken kann an diesem Morgen. Herr, öffne du uns die Herzen. Das haben wir gerade gesungen, lieber Vater im Himmel. Und das ist unser Wunsch, dass du unser Herz jetzt weit machst und dass du uns selber in die Weite führst, in die Weite deiner Botschaft, in die Weite deiner Sicht für uns und für diese Welt. Ich bitte dich, dass du Michael jetzt segnest, wenn er dieses Wort auch auslegt, dass du ihm die Worte gibst, die unser Herz jetzt braucht und dass du heute Morgen da bist, dass du uns ermutigst, dass du ja uns Perspektive gibst, da wo wir sie brauchen und dass du auch all die anderen Menschen in dieser Stadt, die sich jetzt zu Gottesdiensten versammeln, segnest, auch auf dieser ganzen Welt. Danke, dass deine Gemeinde lebt, weil dein Geist sie inspiriert und dass wir ja mit Christen auf aller Welt verbunden sein dürfen. Schütze du ganz besonders die, die das nicht in Freiheit tun können, die ja in Verfolgung und Unterdrückung ja trotzdem ja für dich einstehen und mutig sind. Gib du ihnen Kraft und Mut, an dir festzuhalten und lass dein Licht durch sie strahlen in dieser Welt. Amen.
Amen. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ja, ganz liebe Grüße aus der Wendepunktgemeinde, ganz speziell von unserem Pastor Matthias Wölfle, auch meiner Frau, die heute beide im Dienst sind. Und wir haben uns richtig wohlgefühlt bei euch. Gute Gemeinschaft und dann vor allem hinterher guter Kaffee, gute Snacks, da kommt man doch gerne wieder, oder? Also ganz herzlichen Dank, dass ihr uns so warmherzig aufgenommen habt. In der Sommerzeit war ja ein gigantischer Sommer. Gefühlt menschlich super cool oder heiß, aber natürlich landwirtschaftlich gesehen und so weiter doch mit vielen Problemen behaftet, aber irgendwie auch richtig schön. Wir haben Ausflüge gemacht, unter anderem eben auch zu euch und es war richtig schön. Von daher die lieben Grüße. Danke auch für die Einladung heute. Ich bin so gewohnt, wenn ich komme, dass eigentlich Christoph oder Manu oder wer immer gar nicht da sind. Jetzt sind die heute da, das bin ich erstmal ganz konfus. Da muss ich erstmal mit umgehen. Zwei so liebe und Sebastian ist ja auch noch da, so Vollmächtige und Brüder und ich bin hier. Also irgendwas habt ihr da in der Planung, ich weiß auch nicht. Also Aber gut, jetzt bin ich hier und wenn du mal hier bist, kommst du leichter auch nicht mehr raus. Dann bleib. Gut. Matthias, auch danke für dein Willkommen, dein Gebet. Das spart mir mein Gebet, steigern wir gleich ein in den Bibeltext. Eigentlich geht's mir nur, und ich glaube auch dem Herrn ganz besonders, um den Vers 7 dessen, was wir gelesen haben. Zunächst mal noch den Cartoon, hätte ich fast vergessen, gefällt mir super gut. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie, das kann ich es kaum lesen, die übrigen der Menschen. Ich hoffe nicht, dass es deine und meine Gesinnung ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, so manchmal denken wir doch auch, wie kann man bloß, oder wie kann der oder du, das sind ja zwei ganz tolle im Schwäbischen, gell, der und du. Wie kann der oder du das bloß machen? Hier, ihr versteht ja Schwäbisch, gell? Okay. Und dann sind wir doch wieder bei diesem Danke Gott, dass ich nicht bin wie mein Bruder, meine Schwester. Erster Punkt, Wandel im Licht macht Gemeinschaft möglich mit Christus und seinem Leib. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, jawohl, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Ist ein ganz schwieriger Text. Sprachlich gesehen würde man hier eigentlich, also ich muss das nachlesen, gell? Ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Deutschlehrer oder sowas. Sprachlich ist es eigentlich ein Widerspruch. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht, er geht ja darüber hinaus auch, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt sagt Jesus so eigentlich durch den Heiligen Geist zu seinen so nahen Bruder und Freund Johannes, seinen Jünger, wenn ihr mit mir wandelt, wenn ihr im Licht wandelt, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Sprachlich würde man hier sagen, das ist Pleonasmus, das ist eine unnötige Wiederholung von etwas, was doch eigentlich klar ist. Würde ich so, wenn ich sagen würde, also wenn ich mit Manuel wandle, dann habe ich Gemeinschaft, wenn ich mit Manuel spazieren gehe, dann habe ich Gemeinschaft mit Manuel. Macht eigentlich keinen Sinn. Macht eigentlich keinen Sinn. Was meint Johannes? Was meint der Heilige Geist an der Stelle? Ich habe das jahrelang so verstanden, und natürlich ist auch das Ziel, dass wenn ich nur sauber bin, so ein schöner geistlicher Saubermann, dann habe ich wirklich Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn ich wieder mal einen Misch gemacht habe, wieder mal irgendwo ins Fettnäpfchen eingelangt habe, daneben geschossen, am Ziel vorbeigeschossen habe, ja, dann ist der Herr weg. Und ich auch, also ab vom Schuss. Und genau das ist nicht gemeint. Wenn wir im Licht mit Jesus gehen, und ich gehe gleich darauf ein, was es bedeutet, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und was bedeutet es? Zunächst klar, Gemeinschaft miteinander, also mit ihm, mit dem Auferstandenen. Aber mal ganz ehrlich, spüren wir den immer so? Ist er immer so präsent, immer so spürbar, immer so abgreifbar? Abgreifen ist ja so, gell, muss man immer alles abgreifen heute. Muss ja spürbar sein. Wo ist er denn, der Herr? Wo ist er denn? Wo ist er denn jetzt gerade? Also ich hoffe, er ist hier und er ist hier. In seinem Leib. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft mit ihm und wir haben Gemeinschaft miteinander, untereinander. Großes Geheimnis mit seinem Leib. Ich weiß, wir würden das völlig anders machen, wenn wir uns sein Leib zusammenstellen würden. Wir würden bestimmt zwar durchs Raster fallen, ein paar andere wären vielleicht dabei. Aber dieser Einklang zu sagen, ja, es ist gut, eine FEG-Gemeinde, die ja ihre Genetik hat, eine Wendepunktgemeinde, eine Baptistengemeinde, eine EMK-Gemeinde, und die sind ja dann auch untereinander noch so verschieden, es ist gut, und mit denen will ich Gemeinschaft haben, weil ich mit ihm Gemeinschaft habe. Und das fällt uns manchmal, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht so leicht. Weil ja ich glücklicherweise nicht so bin wie die anderen. Weil ich ja vielleicht in der Erkenntnis ein Stück weitergekommen bin. Oder das ein oder andere verstanden habe, was nicht gut ist. und lassen kann und andere vielleicht nicht. Was bedeutet letztendlich der Wandel im Licht? Und jetzt mache ich hier ein Fass auf. Aber ich kenne dich ja glücklicherweise, Christoph. Ich als nicht der Theologe und Bibellehrer, da ja hier einer sitzt, mache hier dieses Fass auf und sage, die Gemeinschaft mit Jesus, die intime, die enge Gemeinschaft, haben wir auch gebetet vor hier und du hast es auch angesprochen in deinem Gebet hier im Lobpreis, macht Sünde offenbar. Es bedeutet nicht, dass ich ohne Sünde bin oder nur ohne Sünde zu Gott kommen kann oder soll, sondern je näher ich mit Gott zusammen bin, umso mehr wird mir offenbar, wie viel Dreck ich eigentlich am Stecken habe. Jetzt haben wir damit ja in der Regel kein Problem, was unsere Vergangenheit betrifft. Die Frage ist, realisieren wir das, obwohl wir vielleicht schon lange, viele Jahre mit Gott gehen, wir uns doch immer wieder schuldig machen. Petrus, circa 3 Jahre mit Jesus. Sie waren Fischen, der Herr begegnet ihm auf dem See. Und er erkennt irgendwann, es ist der Herr. Und was macht er? Er springt in das Wasser, er schnappt, er hat nur eine Untergewand an und er sagt, ich kann nicht in deiner, ich bin ein sündiger Mensch. In der Gegenwart Gottes, und vielleicht haben wir deswegen auch manchmal so Angst, vielleicht fällt es uns deswegen auch manchmal so schwer, in der Gegenwart Gottes wird offenbar, wer wir wirklich sind, wie wir wirklich denken, wie wir wirklich ticken. Das ist eine sehr romantische Botschaft. Ich sehe es in euren Blicken. Also ihr fühlt schon die Entspannung in euch aufkommen. Ich verspreche euch, es ist sehr entspannend. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen herb. Aber wenn wir es verstehen wollen, ist es sehr entspannend. Also steigt nicht aus und denkt, Gott, heute kriegt man aber eine Schelle und dann nächste Woche kriegt man wieder eine Ermutigung. Erst Johannes 4, Vers 20. Wer sagt, dass er Gott liebt und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Wer von uns wird jetzt sagen, dass ich hasse meinen Bruder? Ich hasse die Schwester, den oder jenen. Na, nicht hier, vielleicht andere Gemeinde oder so, deswegen gehen wir da nicht hin. Wer würde das sagen? Auch hoffentlich niemand. Dieses Wort, das hier steht, miseo, bedeutet in seiner letzten Konsequenz hassen, ja, fängt aber viel früher an. Das bedeutet eigentlich weniger lieben als oder nicht lieben. Ah, weniger lieben. Oder nur so viel lieben, dass man sich optimal aus dem Weg geht. Ist bei euch eigentlich schlecht, so hinten links bis vorne rechts, das ist genügend Abstand. Also das kriegt man hin, einmal in der Woche Sonntag, oder? Part ist das. Jesus sagt mal, und das ist eine große Herausforderung, hey, ihr müsst sogar Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, das ihr gesprochen habt. Boah. Heißt aber nicht, dass wir wirklich nachher vor dem Richterstuhl Jesus stehen und wirklich vor jedem Wort Rechenschaft ablegen müssen. Das müssen wir, wenn wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir nicht das in Anspruch nehmen und sagen, boah, ich habe wieder jemand, wahrscheinlich ist am Ausdruck, ich spür's verletzt, ich wollte es nicht, ich habe irgendwas gemacht, gesagt, getan, was völlig daneben war. Und mein Gott, es tut mir leid. Wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir in seiner Nähe sind, spüren wir, boah, ich elender Mensch, wer wird mich retten, sagt Paulus. Hat er aber auch eine Weile gebraucht, bis er zu der Erkenntnis kam. Vorher hat er sich mit jedem angelegt, mit den Juden, mit den eigenen Brüdern, mit seinem Ziehvater. Und später hört er, lass dir an meiner Gnade genügen. Warum? Er sagt, damit ich mich nicht überhebe. Ja, wie? Alle Sünderlein war immer so? dies schreibe ich euch, 1. Johannes 2,2, dass ihr nicht sündigt. Natürlich will Gott nicht, dass wir sündigen und in der Sünde bleiben. Aber manchmal muss man sich doch fragen, warum, rein theoretisch, biblisch gesehen, wäre es doch möglich. Warum sündigen wir doch immer wieder? Und ich glaube, ein Grund, und check mal ab in deinem Leben, wann du immer wieder mal selber so ordentlich daneben langst. Vielleicht muss Gott zulassen, trotz allem Gebet, trotz allem Pfahl im Fleisch, wo du bittest, Herr, ich will nicht, damit du das Maß gegenüber deinem Bruder, deiner Schwester nicht verlierst. Es war ein Schlagwort lange Jahre in der Politik, wo man dann mit der großen Koalition und so weiter starten musste. Augenhöhe. Schon mal gehört? Ist für mich gut, hier zu stehen. So circa 40 Zentimeter hoch, dann schaffe ich das mit jedem, der noch so groß ist, auf Augenhöhe. Normalerweise darf ich immer wie so ein Pudel von unten nach oben gucken. Das ist so rein gefühlt, so als Mann, nicht immer prickelnd. Da kann ich ein bisschen arbeiten mit den Absätzen, ein bisschen größeres Auto und schnelleres Fahrrad. Wie kann man das ja kompensieren oder zumindest versuchen? Weil es einfach unangenehm ist, wenn du das Gefühl hast, jemand bedient dich. Vielleicht aus seiner Sicht ganz berechtigt, weil er mehr kann, weil er mehr weiß von oben runter. Aber wie muss das funktionieren, wenn das Wort Gottes sagt, achtet einander höher als euch selbst. Da ist ja nicht mal Augenhöhe gefragt. Da geht es ja sogar, jetzt mache ich mich einen Schritt kleiner. Jetzt trete ich nach unten oder lasse jemand nach oben, damit seine Perspektive wieder stimmt, dass er wieder mit mir kann. Und das sind so die Dinge, die kommen nicht im Alltagsgeschäft. Ich bleib auf Abstand, also. Die sitzen da in Vollspannung, ich spüre es also. Die kommen dir, wenn du dir die Zeit nimmst und sagst, Herr, hier bin ich, da habe ich denn die, der, das. Und dann auf einmal wird dir bewusst, Mensch, das hab ich, den Bock habe ich geschossen. Das ist mein Anteil. Vater, es tut mir leid. Ich kann mich erinnern, ich hatte wirklich Stress mit jemandem. Es gibt ja so in jeder Gemeinde manchmal so ganz spezielle Leute, die einfach dir helfen wollen, dass du weiterkommst. Ne? Und, da hat es einer ganz gut mit mir gemeint. Und es hat mich so aufgeregt, ich kann es sagen. Ey. Und ich war da gedanklich nicht gut unterwegs. Ich weiß nicht, Mond, ne? Also gedanklich. Den musst du dann abends immer wieder runterholen, das ist auch anstrengend. Und saß an meinem Schreibtisch und ich war echt nicht gut drauf. Ich sage euch jetzt nicht im Detail, was ich so alles gedacht habe, auch nur in andere Sachen. War so am Werken, eigentlich nichts Vernünftiges, Kreatives. Man findet ja immer was, damit man geschafft hat. Halt. Hauptsache geschafft, ne? Ist ja wichtig im Ländle. Hauptsache geschafft. Es sieht immer gut aus. Und ich höre nebenher Third Day. Das ist eine amerikanische Band, also es ist weniger Lobpreis und Betung, aber auch auf den Konzerten entscheiden sich viele Menschen für Jesus. Und dann singen sie das Lied, Herr, ich habe eigentlich nichts, ich habe gar nichts. Aber was ich habe, das bin ich, also bringe ich mich dir, gebe mich dir hin. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin auf einmal in Tränen ausgebrochen, breche an meinem Schreibtisch zusammen, gehe auf die Knie und in einem Augenblick war mir so meine Schuld bewusst. Versteht ihr? Es war so befreiend. Also für einen Mann kann es auch mal gut sein, mal, ne? Weil wenn es keiner sieht natürlich. Also mal weinen. Weinen über die eigene Schuld, über das eigene Versagen. Es war so gut. Wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der bricht die Ehe. Wir waren der ersten Gemeinde, in der ich war, das war in Geisling, waren wir jede Woche, glaube ich, 7 Jahre lang in der Fußgängerzone und haben dort evangelisiert, wir haben Musik gemacht, wir haben versucht, Menschen anzusprechen. Meistens haben wir die Leute von der eigenen Gemeinde abgefangen, auch nicht schlecht. Ja, die haben dann auch wieder gemerkt, dass es die Gemeinde gibt. Und natürlich haben wir vorher gebetet. Und dann bist du doch eigentlich gut aufgestellt, oder? So, wenn man betet. Und dann stehst du da in der Fußgängerzone mit einer schicken, großen, dickbauchigen, zwölfseitigen Gitarre als Worshipper. Voll Heiligen Geistes, pfingstcharismatische Gemeinde, klar. Und dann läuft da so eine hübsche Frau vorbei. Kann ja die nichts dafür, gell? Aber, und habe ich auch gesagt, sag mal, Michael, wie kann das sein? Was sind das für Gedanken? Ja, ich kann das jetzt sagen, weil das ist ja 20 Jahre her, versteht ihr? Das ist natürlich, da bin ich jetzt ja noch weit drüber. Also, aber versteht ihr? Nur die Nähe mit Gott, nur diese Wand im Licht, er schützt uns nicht automatisch, dass wir nicht Fehler machen, dass wir nicht sündigen und merken es gar nicht. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Irgendwie, der Herr Jesus hatte Ladehemmung, da kam noch nichts und schon war das Ohr ab. Also näher geht's nicht, er war in Fraktura. Face to face. Und das war ja nicht das Ohr, das ging doch um den Kopf. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, Unterlassungssünde, dem ist Sünde. Hab ich euch erwischt? Hätte jetzt, ich hoffe es, sind wir jetzt da, wo uns, glaube ich, Gott haben möchte? Ich hoffe ja. Die Frage ist, habe ich die Größe meiner Schuld erkannt? Und ich glaube, nur in diesem Kontext verstehen wir den Satz von Jesus gegenüber einer Frau, die so war, wie man eigentlich mehr Dreck am Stecken kaum haben konnte. Sie war eine stadtbekannte Sünderin, eine Hure, eine Prostituierte, die die Salbung, die das Licht spürt, die Kraft Gottes spürt, die zu Jesus kommt, ihre Schuld wird bewusst, sie weint, sie benetzt Jesu Füße mit ihren Tränen und sie trocknet ihren langen Haaren die Füße. Das müssen wir uns mal vorstellen. Jemand würde zu uns in den Gottesdienst kommen, würde zu irgendjemand hingehen und weinen und wir wissen genau, der und die Person, die hat doch da, war doch da, da am Paulus, das war so ganz bekannt, wo doch Saulus war. Und er kommt in die Gemeinde, die hatten alle Angst, die kannten, das ist eine Intrige, das ist ein Trick, die wollen uns hier einkascheln, die wollen uns auch einen Kopf kürzer machen. Wie ist unsere Reaktion? Und als dieses Erstaunen von Jesus realisiert wird von dieser Gemeinde um ihn herum, sagt er diesen Satz. Er sagt, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Ich bin vorher darauf eingegangen und habe gesagt, ich bin mir bewusst, dass wenn es darum geht, was wir früher, vielleicht vor unserer Bekehrung, verbockt haben, in der Regel kein Problem haben. Wobei da manchmal Leute, die aus gläubigen Elternhäusern kommen, auch ein Problem haben. Wenn Jesus nicht genau wüsste, was wir uns aufladen, oft ohne dass wir es wollen oder wissen, würde er nicht sagen zu Petrus, hör mal, Petrus, wenn du dir von mir nicht die Füße waschen lässt, hast du keinen Teil an mir. Wenn du nicht realisierst, dass du meine Vergebung, meine Gnade immer wieder neu brauchst, bist du meiner nicht würdig. Und er sagt, oh Gott, wenn so ist, dann bitte der ganze der Leib sagt, nein, das ist nicht nötig. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch gesprochen habe. Ihr seid, wenn ihr zu Jesus Ja gesagt habt, rein gewaschen. Es ist schwierig zu verstehen. Und trotzdem machen wir uns die Füße. Das ist einfach so ein Bild, das Jesus gebraucht. Wie beim Baden, wo man sich die Füße, wenn man keine Schlappen hat, wieder dreckig macht. Machen wir uns die Füße in dieser Welt schmutzig, weil uns Menschen ärgern. Weil uns Menschen Unrecht tun. Weil Dinge passieren, die wir nicht verstehen können. Auch in der biblischen Gemeinde passieren Dinge, die verstehen wir nicht. Und schon geht das Messer in der Tasche auf. Und wer macht jetzt den Fehler? Die, wo wir sowieso nicht verstehen, warum die oder jene Entscheidung getroffen worden ist? Oder ich, der mich so dermaßen aufregt, ich erinnere mich, auch gebetet für einen Parkplatz. Kennt ihr das? Böblingen Parkplatz, völlig harmlos, oder? Oder Sindelfingen oder sonst wo. Und Gott ist gnädig. Ich kriege einen Parkplatz. Ich bete zu Hause oder im Auto und vor mir, so wie man es im Zeugnis am liebsten erzählt, fährt jemand raus, wie sie es gehört, extra für mich. Und ich stehe da so und rückwärts einparken ist so meine Stärke. Vorwärts geht sowieso nicht. Und ich will rückwärts fahren, da steht aber schon einer drin, so ein ganz kleiner. Ey. Ich kann das nur sagen, das war auch schon eine Weile her, gell. Ey, ich habe so eine Bombe geschoben. Wie kann man sowas machen, Herr? Das würde ich nie machen. Und ich bin ausgestiegen, ich habe noch einen Stoß geprägt. Ich sage, Herr, bitte hilf. Das war, ich weiß. Also. Warum feiern wir? Und es ist schön, dass es war nicht abgesprochen. Ich bin ja hier nur so reingeschneit. Ich weiß ja noch gar nicht, warum. Hast du mitgekriegt? Dass ihr heute Abendmahl feiert. Warum feiern wir das Abendmahl? Doch nicht, weil alles so super ist, weil wir so gut drauf sind. Weil wir die Besten sind, weil wir nicht so sind wie die anderen. Nein. Weil wir genauso sind. Ah, Moment mal, wenn du, da gibt's so einen Unterschied. Gott macht auch einen Unterschied bei Sünde. Ja, den macht er. Und zwar in der Form, indem er sich ganz genau anschaut, wo du herkommst, wo ich herkomme, was deine, was meine Geschichte ist, warum ich so tick oder der Christoph so tickt. Und wir ticken völlig anders in vielen Dingen. Vor circa 8 Jahren wurde meine Mutter pflegebedürftig. Und es war echt krass. Es war so wirklich so fast noch von 70-75% Womanpower runter auf ein Minimum. Wir mussten die Wohnung dann ausräumen. Sie wollten sehr schnell Wohnung nehmen und kamen dann ins Altenheim. Und dann haben wir die Wohnung ausgeräumt und ich habe in allen Ecken irgendwelche Unterlagen gefunden, Ordner. Ich mache jetzt keinen Witz, vom Boden bis zur Kellerdecke, Wäschekörbe voll, also 6 oder 8 Wäschekörbe voll, ich weiß es nicht mehr, mit Papier. Das ist für mich so als Filigrano, der ich keiner bin. Und dann habe ich, was bleibt man das übrig? Man muss ich, obwohl ich jetzt nicht der große Detail-Sachbearbeiter bin, diese Dinger durchgucken. Und ich muss sagen, für mich war die Beziehung zu meiner Mutter oft nicht ganz so einfach. Und dann bin ich so bei Korb Nummer 3 angekommen, oder 4. Und auf einmal kamen Bilder raus. Bilder aus dem Krieg, Bilder, wo wir schon aus dem Fernsehen irgendwo schon gesehen haben, da siehst du auf einmal deine Mutter und ihren Bruder als kleine Kinder da drin. Und dann saß ich da im Keller, ich, und war ja wieder glücklicherweise keiner da, und dann liefen mir die Tränen runter. Das wollte ich nicht. Aber mich hat auf einmal so ein göttliches Erbarmen getroffen. Meine Güte, was hat meine Mama mitgemacht? Das kann ich ja nicht mal nur im Ansatz das wirklich nachvollziehen. Und wisst ihr, auf einmal habe ich vieles von dem, was meine Mutter gedacht und gesagt hat, und das wissen wir ja, die Kinder wissen ja ganz genau, was die Eltern denken. Die meinen zwar immer, die müssen es nur mal sagen, aber die wissen es ja von selber, das ist ein großes Geheimnis. Auf einmal war unsere Beziehung auch nochmal völlig neu umgedreht, neu aufgestellt. Das hat unsere Beziehung unendlich gut getan. Aber oft wissen wir nicht, warum jemand so ist, was ihn so prägt, warum er so komisch ist. Und genau da möchte uns Gott runterholen, auf eine Augenhöhe, auf ein gutes Gegenüber. Und wenn du gar nicht verstehen kannst, dann geh auf jemanden zu und frag ihn, sag mal, warum denkst du hier so oder so? Ihr kennt das Gleichnis von dem Schalksknecht. Ich mache es ganz kurz. der ja die ganze Schuld vergeben bekommt, und dann sieht er einen, der ihm umgerechnet 15.000 Euro schuldet. Kann man 15.000 Euro zurückbezahlen, so als normaler Angestellter? Wer würde das von euch schaffen? Wer traut sich's zu? Komm jetzt mal, gucken wir mal, wo das Geld ist. Also jetzt einer, also sag mal, seid ihr bescheidene Leute. Also bescheiden in Form von dem Geld, im Umgang meine ich natürlich. Den Betrag, den Jesus nennt, den dieser unbarmherzige Schalksknecht ihm geschuldet hat, dem König als Bild für Gott, das waren 1,1 Milliarden Euro. Das ist meine Hausnummer. Und das ist einfach ein Bild für das, was Gott dir und mir vergibt. Er weiß um die vielen Worte, er weiß um die vielen Nicht-Gutes tun, die Unterlassung, er weiß um die ganzen Dinge, sagt, ich hab dir und sogar dem Michael Zimmermann, der aus der Drogenszene kommt, der eine Kindheit hatte, die möchtest du gar nicht wissen. Das ist alles vergeben. Und alles, was dann nachdem ich mit dir gehe und so vieles vermeidbar gewesen wäre, alles weg. Und aus diesem Grund, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir gehen unter das Joch des anderen, obwohl wir wissen, er hat das jetzt so verbockt, weil er uns ja auch unsere Schuld vergibt. Lasst uns das wirklich, wenn wir nachher das Mahl miteinander einnehmen, bewusst sein. Hoffnung für mich, ich überspringe den nächsten Punkt. Ich gehe nur auf einen einzigen ein. Ihr seht es, ganz wichtig, wenn du Dinge erkennst und du Dinge vor Gott bringst, lass dich nicht länger deiner Sünden anklagen. Wenn es doch heißt, er ist nicht für nur die Sünden von uns, sondern für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Das kann man überhaupt nicht theologisches erfassen. Das Opfer Jesu ist vom Ansatz her für jeden Menschen da, für den größten Verbrecher. Und dann nimm auch du dieses Geschenk gerade nachher beim Mahl, beim Tisch des Herrn wieder an und sag, okay, in deinem Licht ist mir jetzt manches klar geworden. Und da bitte ich euch auch, dass ihr euch das nachher fragt, Herr, was habe ich diese Woche? Welchen Bock habe ich geschossen an der ganzen Misere, die mich so belastet oder die mich drückt? Dass wir das genauso annehmen und sagen, aber ich danke dir, Herr, dass du mir vergibst, obwohl meine Schuld so groß ist. So groß. Tut mir leid, steht einfach so drin. So groß. Lass dir helfen, leg die Karten auf den Tisch. Wer spielt von euch ab und zu Karten oder euch heimlich? Ich weiß, das soll man ja nicht machen. Den Aufrichtigen lässt ja gelingen, gut. Wenn man beim Kartenspiel weiß, man hat keine Chance mehr oder der andere hat keine Chance mehr, legt man die Karten auf den Tisch. Wenn du in einer ausweglosen Situation bist, dann geh doch auf jemanden zu, deines Vertrauens. Ich finde es so super, eure Gebetsteams, die ihr habt. Dann geh zu jemandem, wo du Vertrauen hast. Und ich sage euch, Seelsorgegeheimnis funktioniert, da musst du halt die richtigen raussuchen. Und keine 20. Da reicht dann einer. Sag, was dich drückt. Ich schließe mit einem ganz liebgewordenen Vers von einem bekannten Autoren, kennt ihr vielleicht mit dem Namen weniger, John Newton, Autor von Amazing Grace, da leuchten die Augen bekannt, Amazing Grace, also unfassbare, unaussprechliche, wunderbare Gnade Gottes. Er sagt, meine Erinnerung an mein Leben verblassen, aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen. Erstens, dass ich ein großer Sünder bin und zweitens, dass Jesus Christus ein großer Retter ist. Und wenn ihr alles vergesst von heute Morgen, ich bitte euch, nehmt diesen Satz einfach mit. Ich weiß, dass ich mich immer wieder schuldig mache und ein Sünder bin, aber ich weiß, dass ich einen großen Retter habe. Dieser Mensch, John Newton, er war Sklavenhändler. Er lebte von 1725 bis 1807, hat mit circa 25 Jahren ein Bekehrungserlebnis und wurde mit circa 40 zum Diakon und später Priester ordiniert. Und erst nach weiteren 25 Jahren setzt er sich aktiv gegen den Sklavenhandel ein. Ihr seht, wir sind alle mit Gott auf dem Weg. Und manchmal braucht's lange, bis bei jemand der Groschen gefallen ist. Und manchmal sind's gerade die Menschen, die du oder ich aufgeben, mit denen Gott Großes tut. Ich weiß, dass in meiner Nachbarschaft eine einzige Frau, man würde sagen, ein evangelisches Mütterle, ein evangelisches Kirchenmäusle, dass diese Frau für mich, für den so schwierigen Nachbarsjungen, deren Eltern fast nie Zeit hatten, der allein aufgewachsen ist, sie hat für mich ihre Hände gefaltet und die Knie gebeugt. Und ich bin dieser Frau so dankbar. Die hat in mich eine Hoffnung gehabt, wo, glaube ich, jeder Mensch mich abgeschrieben hätte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du hier bist in diesem Raum. Ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde, für diese wunderbaren Menschen. Und ich danke dir, Herr, dass du einen großen, einen wunderbaren Plan hast für jeden Menschen hier. Und ich danke, dass da niemand zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu intelligent oder zu wenig begabt oder gebildet ist. Für dich ist jeder, der zu dir kommt, wunderbar. Und du sagst, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen in Jesu Namen. Amen. Ich bedanke mich für eure Zuhören.